Zunächst einmal auch einen guten Morgen von mir an diesem Sonntag. Und es wird in der Predigt um das gehen, was schon angesprochen worden ist. Wir finden Menschen in unserer Mitte, in unserer Gemeinde zum Glauben. Anita Reichert hat schon angedeutet, wie das bei ihr war. Und das wäre sicherlich immer wieder lohnenswert, diese Frage auch mal untereinander zu stellen. Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Und sag ich mal, das zu erzählen, gegenseitig, das kann die Augen öffnen dafür, welche Wege Gott hat, wie groß die Vielzahl auch der Wege ist, dass Menschen in unserer Mitte zu Gott zum Glauben gefunden haben. Der Predigttext für heute aus dem Propheten Jesaja, aus dem Kapitel 55, im Grunde genommen könnte man das ganze Kapitel nehmen als einen Aufruf zum Glauben an Gott. Ich lese das aber in einer kleineren Auswahl, einfach um das ein Stück weit zusammenzufassen. Was der Prophet Jesaja hier im Auftrag Gottes an das Volk Israel richtet. Von Vers 1 an, es heißt da, Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nicht taugt? Und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Genau so ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten, mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen Zypressen und statt Brennnesseln Myrten. Dies alles geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Soweit. Wie finden Menschen zum Glauben an Jesus? Ich habe das einmal der Einfachheit halber auch sieben Schritte zum Glauben genannt. Genau, so heißt es. Sieben Schritte des Glaubens oder sieben Schritte zum Glauben. Und diese sieben Schritte lese ich aus diesem Kapitel des Prophetenbuchs Jesaja heraus. Zum ersten Punkt, da heißt es unter der Überschrift Komm und sieh, heißt es bei Jesaja, her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Komm und sieh, heißt es bei Philippus und Nathanael. Hier bei Jesaja heißt es, komm und schmeck. Komm und sieh, komm mit und überzeug dich selbst. So sagt es Philippus zum skeptischen Zeitgenossen Nathanael, kann man Johannes 1 nachlesen. Komm und sieh, das ist so eine Einladung. Das ist der erste Punkt. Komm und sieh heißt, wir laden Menschen ein, Jesus kennenzulernen. Und beim Stichwort einladen knüpfe ich auch gleich an und sage, dazu braucht es natürlich auch ein einladendes Gemeindehaus. Ich behaupte einmal, es braucht ein rund erneuertes Gemeindehaus. Ein Gemeindehaus, das einladend ist und ein Ort ist der Begegnung, des Verweilens mit einem, ich sag mal, einem Glaubenscafé, einem Ort der Glaubenskurse und Glaubensgespräche, ein Ort eben für die Skeptischen, für die Nathanaels unserer Zeit. Komm und sieh, sieh dir das mal an, was wir so machen. Stand bei mir auch am Anfang meiner Glaubensgeschichte eine Einladung. Komm noch mal vorbei in unserer Jugendgruppe. Komm noch mal her. Komm mal mit. Ja, das scheint ganz am Anfang zu stehen. Der erste Schritt des Glaubens folgt einer Einladung. Und das ist auch wichtig, das festzuhalten. Es sind Menschen, die zum Glauben einladen. Hier ist es der Prophet Jesaja. Aber er spricht natürlich nicht im eigenen Interesse, sondern im Interesse Gottes. Es ist die Einladung Gottes. Eigentlich lädt Gott selbst ein. Komm doch, komm, wenn du Durst hast, komm, wenn du Lebensdurst hast, hier gibt es deinen Lebensdurst stillendes Wasser. Und das ist der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der einlädt, immer wieder einlädt. Jesus hat das einmal in einem Gleichnis zusammengefasst, Lukas 14 steht das, da heißt es an einer Stelle, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Das ist ein wunderbares Bild für eine einladende Gemeinde. Der erste Schritt zum Glauben kann eine Einladung sein. Ich sage nicht, dass diese sieben Schritte des Glaubens die sieben Schritte sind, aber hier bei Jesaja ist es diese Einladung. Her, wer Durst hat, kommt, Leute, kauft. Kauft Wein und Milch. Und das Zweite, was Jesaja dann hinterher schickt, unter der Überschrift kostenlos, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Der Glaube kostet nichts. Natürlich sollen wir Kosten überschlagen. Im Blick auf die Nachfolge Jesu fordert Jesus immer wieder auf, die Kosten zu überschlagen. Im Blick auf unser neues Gemeindehaus ist es sinnvoll, die Kosten im Vorhinein zu überschlagen. Aber wenn ich sage, oder wenn Jesaja hier sagt, zahlen braucht ihr nicht, der Glaube kostet nichts, dann ist gemeint, dass das, was der Glaube schenkt, uns nichts kostet. Da hat ein anderer es sich etwas kosten lassen, sein Leben kosten lassen. Ein anderer hat gezahlt, die Schuld abbezahlt, die wir vor Gott haben. Der Weg zu Gott, der Weg zurück zu Gott, die Vaterschaft Gottes, die Vaterliebe Gottes, die er uns schenken will, ist eben Geschenk, ist völlig kostenlos. Jesaja vergleicht den Glauben mit Essen und Trinken, das ist lebenswichtig, überlebenswichtig. Auch wir kaufen Lebensmittel, aber nicht alles, was wir kaufen, macht wirklich satt. Nicht alles, was wir kaufen, stillt den Durst. Und das, was für Nahrungsmittel und Lebensmittel, Genussmittel gilt, das gilt praktisch auch für den religiösen Markt. Für was kann man da alles Zeit und Geld opfern? Was werden da alles für Versprechen gemacht? Und letztlich hilft das nichts. In der Zeit Jesajas, das war die Zeit der steingehauenen Figuren, der Gold- und Silberfiguren, von denen man sich in irgendeiner Form Hilfe fürs Leben erhoffte. Da haben Menschen tief in ihre Taschen gegriffen für aus Gold und Silber gefertigte Talismane, die man fälschlicherweise als Garanten für Frieden und Freiheit, für Glück und für gute Ernte gesehen hat. Aber bei Jesaja kann man das immer wieder schön nachlesen, verschiedene Stellen. Ich lasse das mal so anklingen. In Jesaja 2, Herr, du hast dich von deinem Volk, den Nachkommen Jakobs, zurückgezogen, denn ihr Land ist voll von fremden Bräuchen und ihr Land ist voll von Götzen. Seine Bewohner beten Bildwerke an, die sie mit eigenen Händen gemacht haben. Oder in In Jesaja 44 heißt es, ohnmächtige Menschen sind alle, die Götzenbilder herstellen. Und auch die schönen Bilder sind ohnmächtig. Fragt man ihre Verehrer, was die Götzen denn vollbracht haben, so müssen sie beschämt verstummen. Denn von Taten haben sie nie etwas zu sehen und zu hören bekommen. Wie kann jemand so töricht sein und sich einen Gott machen, sich ein Götterbild gießen lassen, ein Bild, das doch nicht helfen kann? Die Handwerker, die es herstellen, sind ja auch nur Menschen. Deshalb werden alle, die von Götzenbildern Hilfe erwarten, enttäuscht. Sie sollen doch einmal kommen und das Gegenteil beweisen. Sie werden mit Schrecken feststellen, dass sie verlassen sind und werden beschämt abziehen müssen. Die Zeit Jesajas, das war eine Zeit der Götzen, der Götzenbilder, der Talismane, Gold- und Silberfiguren. Ich wundere mich immer wieder, was in Deutschlands Regalen alles steht an Götzenbildern, an Figuren. Und die offensichtlich auch in Deutschland Abnehmer finden, die werden dann in Gärten oder in Wohnzimmern aufgestellt. Ich weiß nicht, ob das wirklich unseren Lebenshunger und Lebensdurst zu stillen vermag. Jesaja spricht die an, die vielleicht schon vieles probiert haben und enttäuscht worden sind. Jesus spricht die an, die entkräftet sind, entwurzelt sind. Jesus hat genau solche Menschen im Blick, die irgendwo auch im religiösen Dschungel sich verirrt haben. Jesus hat Brot an die Hungrigen verteilt und Wasser an die Durstigen. Halten auch wir Ausschau nach denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, so wie Jesus das in der Bergpredigt formuliert? Überhaupt, die Seligpreisungen in der Bergpredigt, das ist ein ganz guter Ausrichter sozusagen für Gemeinde auf die, um die es Jesus geht. Da zählt Jesus nämlich auf Menschen, die sich nach Gott sehen, die sich nach einer heilen Welt sehen, nach einer gewaltfreien Welt sehen, nach einer gerechten Welt, nach einer friedlichen Welt sehen. Und die alle sind eingeladen, kostenlos das in Empfang zu nehmen, was Gott an Liebe, an Annahme und Vergebung schenken will. Kostenlos Frieden, Herzensfrieden, aber auch Landfrieden zu empfangen, Gerechtigkeit und Heil zu empfangen. All das kostenlos. Da muss man keine Figuren kaufen, da muss man kein Gold und Silber investieren. Alles kostenlos. Dritter Punkt. Dritter Glaubensschritt, kehr um. In Vers 6 heißt es bei Jesaja, sucht den Herrn, er ist zu finden, ruft ihn. Jetzt ist er nahe, wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Glaube hat immer auch mit Umkehr zu tun. Kehr um. Oder auch, wenn ich es klassisch sagen soll, wir hatten vorhin so ein schönes Erweckungslied auch gesungen von vor 100 Jahren, da hat man noch von Bekehrung gesprochen. Ja, Glaube hat mit Bekehrung zu tun und das ist zwar vielleicht kein so gebräuchliches Wort mehr, aber das trifft es. Vielleicht war es ja nie so ganz ein glückliches Wort, das will ich auch gerne zugestehen, weil es eben manchmal so verstanden worden ist, als könnte man andere bekehren, jemanden bekehren. Aber es ist kein transitives Verb für die Leute, die es mit Deutsch, deutscher Grammatik halten, sondern es ist ein reflexives Verb. Sich bekehren, das ist der Aufruf, kehrt um, bekehre dich, wenn man so will. Und das ist entscheidend, ich kann und ich soll ja auch niemanden bekehren. Aber Jesu erste Worte in der Öffentlichkeit, die uns überliefert sind, finden wir zu Beginn der Evangelien, Matthäus 4 etwa, heißt es, von da an verkündete Jesus seine Botschaft, kehr um, tue Buße, ändert euer Leben. Jesus ruft zur Umkehr auf, so wie Jesaja hier zur Umkehr aufruft. In Lukas 15, im bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, heißt es, Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er ist heimgekehrt. Das wäre auch eine schöne Übersetzung dafür. Kehrt doch heim, kehrt um, kehrt nach Hause, so wie eben der Sohn ins Vaterhaus zurückgekehrt ist. Und du kannst wirklich so zu Gott kommen, wie du bist. Letzten Sonntag war ich mit meinen Töchtern in Wetzlar gewesen, da war der Jugendplus-Kongress von Willow Creek und da war einer, der hat gepredigt, sehr anschaulich über dieses Gleichnis, Lukas 15, und er hat das so schön formuliert, im Englischen natürlich, aber der deutsche Übersetzer hat daraus gemacht, du kannst mit Schweinekacke kommen und das stört den Vater nicht. Egal, was du je getan, gesagt hast, was du verbrochen, verspielt hast, bring die Scherben deines Lebens, bring ihm die Schuld, die Schande, die Scham. Das andere Wort spare ich mir. Glaubensgemeinde heißt dann, wenn wir Leute einladen, umzukehren, keiner wird sich wundern, keiner wird sich weiden an deiner Vergangenheit, keiner wird es wagen, dumme oder dämliche Kommentare abzugeben. Macht Jesus nie. Aber du musst Jesus deine Scherben bringen. Du musst ihm die Schuld bringen. Nur was wir, um das mal so auf die Kurzformel zu bringen, nur was wir vor Jesus bringen, was wir vors Kreuz bringen, nur das bringt Jesus auch wieder in Ordnung. Nur das, was wir zu Jesus bringen, bringt Jesus auch wieder in Ordnung. Buße, Beichte, bittere Tränen, das alles sind Wegsteine auf dem Weg zur Vaterliebe Gottes. Dann komme ich zum vierten Punkt, dem Knackpunkt. Vers 7, denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Das steht so in der Mitte dieses Kapitels 55. Das ist der Knackpunkt. Da gipfelt alles, was Jesaja hier zu sagen hat. Unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem noch jüngeren Mann, ein längeres Gespräch. Und es lief alles darauf zu, auf die Frage, was ist das für ein Gott, dieser Gott der Christen? Und er hatte so das Bild, dieser Gott ist ein Kontrollgott, vielleicht sogar ein Kaputtmachgott, ein Kriegsgott. Und ich habe versucht, auf Jesus hinzuweisen. Zu sagen, schau mal auf Jesus. Und dann schau doch mal, ist das wirklich ein Kontrollgott? Ist das einer, der kaputt macht? Einer, der zum Krieg aufruft? Oder ist das nicht ein Gott, der reich ist an Güte und Erbarmen? Lasst uns immer wieder von Jesus sprechen. Ehrlich gesagt bin ich nicht so sehr damit zufrieden, wenn wir über Gott sprechen. Das ist so schillernd. Aber über Jesus zu sprechen, das führt zum Ziel. Gott hat durch die Propheten gesprochen, sagt der Hebräerbrief, aber zuletzt hat er durch Jesus zu uns gesprochen. Das ist der Knackpunkt. Jesus ist der Knackpunkt. Den Zerbrochenen, den zerbricht er nicht, den Zerbrochenen heilt er. Das lesen wir über Jesus. Die Schuldbeladenen drückt er nicht, sondern die Schuld nimmt er ihnen ab, bezahlt selbst dafür. Kehre um, kehre ab von deinen Abwegen, komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz. Gemeinde ist der Ort, wo das Erbarmen und die Güte Gottes gelebt wird. Wir werden niemanden zum Glauben an Jesus bewegen können, wenn er nicht an uns auch dieses Erbarmen und diese Güte erlebt. Ein Gemeindehaus voller Erbarmen und Güte, eine Kirche voller Erbarmen und Güte. unser Leben voller Erbarmen und Güte für die, die zu Jesus kommen, zu Jesus umkehren. Ich bete manchmal, Herr, mache mich barmherzig und gütig für die Menschen um mich her. Mehr nicht. Herr, mache mich barmherzig und gütig für die Menschen um mich her. Und ich bin selbst dankbar dafür, dass ich in meinem Leben, auch schon als junger Kerl, ganz barmherzige Frauen und Männer Gottes kennengelernt habe. Männer und Frauen mit offenen Haustüren, mit offenen Herzen, mit offenen Armen wie der Vater im Gleichnis Jesu, mit offenen Ohren und Augen. Das ist der Knackpunkt. Jesus und wir, Jesus ähnlich. Wenn wir Menschen zu Jesus einladen, dann laden wir sie auch zu uns in unser Leben, in unsere Zeit, in unsere freie Zeit ein. Und das wird sprechen, das spricht in einer Zeit auch, in der das Private und das Privatleben immer mehr zu einem Rückzugsort zu werden droht. Fünfter Punkt, kaum zu glauben. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Wer zum Glauben kommt, rechnet nicht mehr mit seinen eigenen Möglichkeiten. Der rechnet mit Gottes Möglichkeiten. Das ist die Definition von Glauben, die Jesaja hier gibt, aber die Bibel an vielen anderen Stellen gibt. Angefangen, wir erinnern uns an Abraham, der nicht mehr viele Möglichkeiten sah für seine Nachkommenschaft. Das heißt Glauben. Glauben heißt mit Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Warum sind Menschen zu Jesus geströmt? Ich sehe nur einen Grund, weil Jesus nichts unmöglich war. Wasser zu Wein, Brot und Fisch für 4.000 oder auch 5.000 Männer, ohne den Rest der Familie zu zählen, blind, lahm, aussätzig, egal, alle geheilt, Huren werden zu Heiligen, Zöllner werden zu Zahlmeistern, Fischer zu Menschenfischern. Jesus ist nichts unmöglich. Jesaja erinnert daran aber auch, Gott denkt anders, als wir denken. Wenn ich mit Jesus lebe, dann ändert sich eben auch meine Denkweise. Ich denke mich immer mehr in Gott hinein. Das geschieht schlicht und einfach beim Bibellesen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Bibellesen so wesentlich ist. Ich kann mich nur so in Gott hineindenken, lernen zu denken, wie Gott denkt. Und gebe ich gerne zu, da lerne ich immer noch. Er denkt so anders wie auch seine Möglichkeiten, meine Möglichkeiten übersteigen. Er denkt nicht nur anders, er handelt nicht nur anders, er spricht auch anders. Das ist der sechste Punkt unter dem Stichwort kraftvolle Worte. Vers 10, wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche, sagt Gott. Kraftvolle Worte, machtvolle Worte waren die Worte Jesu. Er hat zum Blinden gesprochen und die Augen des Blinden öffneten sich. Er spricht zum Lahmen, geh und der ging. Er spricht den Sündern Vergebung zu und sie starten in ein neues Leben. Machtvolle Worte. Was Jesus sagte und sagt, ist bedeutungsvoll. Mein Glaube lebt aus der Bibel und auch das stimmt, Jesus spricht durch die Bibel zu uns. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, Johannes 20, 31, was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Ja, dass man im Glauben fest bleibt. Das sind die kraftvollen Worte der Bibel, die meinen Glauben stärken. Und mit dem ich dann natürlich auch den Glauben anderer stärken kann. Wird nicht gehen, Glaube, ohne das, was über Jesus und über Gottes große Taten geschrieben ist. Und das gehört dazu, wenn wir einem Menschen von unserem Glauben erzählen, dann legen wir ihm auch immer gleich die Bibel ans Herz. Hier bei Jesaja geht es noch um etwas anderes, Gottes Worte, aber auch Jesu Worte, auch die Worte, die Gottes Geist zu uns und durch uns spricht, die wirken. Die wirken sich aus in unserem eigenen Leben, aber die bewirken auch etwas in unserem Umfeld, an den Menschen, zu denen wir Gottes Worte, geistgewirkte Worte sprechen. Petrus etwa, das erste Beispiel, an Pfingsten spricht er von Jesus, vom Geist Gottes erfüllt. Und dann heißt es von seinen Zuhörern, Apostelgeschichte 2, 37, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Das ist das kraftvolle Wort, das uns aufgetragen ist von Jesus. Und wenn du das mal erlebt hast, dann lebst du so, dass dir Gottes Worte und das Reden des Heiligen Geistes nicht mehr gleichgültig sind, weil du weißt, dass diese Worte Kraft haben. Kraft haben aufzurütteln, Kraft haben aufzubauen, Kraft haben Menschen zu Jesus zu führen. Wer glaubt, spricht kraftvolle Worte. Jesus sagt, Matthäus 17, 20, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, so groß, dann könnt ihr zu dem Berg da sagen, geh von hier nach dort und er wird es tun, dann wird euch nichts mehr unmöglich sein. Da bin ich auch noch Lernender. Und lerne noch diesen Schritt zu gehen, zu sagen, was für kraftvolle Worte sind das, die Jesus denen, die glauben, verheißt. Wie gesagt, Matthäus 17, 20. Und indem wir sprechen, Gottes Worte sprechen, geistgewirkte Worte sprechen, verändert sich etwas. Und da komme ich zum letzten Schritt, dem siebten. Ich wollte schon sagen Kratzspuren, aber Segensspuren sind das. Jesaja sagt, wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen Zypressen und statt Brennnesseln Myrten. Und es geht dann noch weiter, ging nicht mehr auf die Folie. Dies alles geschieht, damit der Herr gerühmt und gepriesen wird. Er setzt sich damit ein Denkmal, das alle Zeiten überdauert. Wir haben alle die Bilder vom Hochwasser vor Augen. Ich glaube, auf die eine oder andere Weise, entweder Bilder oder auch ganze Filme. Und das sind auch Spuren, die das Hochwasser hinterlässt, aber es sind Spuren der Verwüstung. Aber wenn man die Bilder sieht, an Donau oder an Elbe oder wie die Flüsse alle heißen, und dann die Bilder sieht von den Städten und Dörfern, die an diesen Flüssen liegen, Spuren der Verwüstung. Und man kann Einzelschicksale sehen und das kann einem zu Herzen gehen. Man sieht, was die Menschen dann verloren haben an Häusern und Heimat. Und ich dachte so, wenn ich diese Spuren der Verwüstung sehe und das als Negativfolie einmal nehme für das, was Jesaja hier im Auftrag Gottes sagt, dann bekommt das für mich nochmal ein besonderes Gewicht. Wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen Zypressen und statt Brennnesseln Myrten. Also, dass wir als Nachfolger Jesu praktisch im umgekehrten Sinn, da wo wir durchziehen, da wo wir uns einmischen, da wo wir präsent sind, sich Chaos in Heil verwandelt. Und so wie jetzt diese Flüsse Deutschland mit einer Spur der Verwüstung durchziehen, so sehe ich hier das Bild von einer Gemeinde, die dort, wo sie wirkt, Spuren des Segens Gottes hinterlässt. Und hat es vorhin schon mal erwähnt, wir hatten heute so ein Lied aus der Erweckungszeit gehabt und das ist eine spannende Zeit zu schauen. Das ist Geschichte Gottes in Deutschland, wo man sehen kann, wo vor 100 oder schon vor 200 Jahren Männer und Frauen Segensspuren hinterlassen haben. Da kamen ganze Landstriche zum Glauben an Jesus und das wurden dann diese sogenannten Erweckungsgebiete, von wo man heute noch diese Segensspuren sehen kann, weil es dort heute noch in deutlich höherer Anzahl Gemeinden gibt, die sich von Jesus inspirieren, von Jesus senden lassen. Wuppertal, Siegerland, Minden, Ravensberg, das sind so einige der Gegenden, die da immer wieder zu nennen wären. Und das finde ich erstaunlich, dass es einzelne Männer, einzelne Frauen gab. Ich habe mal einen noch herausgepickt, Johann Heinrich Folkening. Der lebte 1796 bis 1877. Noch heute sind viele Gemeindehäuser nach ihm benannt. Und ich glaube, er hatte ein gutes Programm gehabt, er hat einen Leitspruch gehabt. Gerettet sein gibt Rettersinn. Gerettet sein gibt Rettersinn. Ja, also sieht man gleich, dass es weitergeht nach dem Gerettetsein. Ja, da gibt es eine Sinnesänderung. Das hat er gelebt in der inneren Mission, aber auch in der äußeren Mission. Bei ihm kam beides zusammen. Er hat gesagt, wir müssen in Deutschland, in unseren Gemeinden wirken, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Wir müssen nach außen wirken, dass Menschen auch außerhalb Deutschlands zum Glauben an Jesus kommen. Immer unter diesem Leitspruch, gerettet sein gibt Rettersinn. Ich glaube auch nicht, und das noch als letzten Punkt, dass wenn es hier heißt, wo ihr durchzieht, wachsen statt Dornbüschen Zypressen und statt Brennnesseln Myrten, dass Gott auf wundersame Weise diese Dornbüsche so mit dem Zauberstab berührt hat und dann plötzlich wurden die was anderes. Ich glaube vielmehr, dass Gott gesegnet hat, was Israel an Zeit, Geld und Kraft ihm zur Verfügung stellte. Bei Jesaja heißt es auch in Kapitel 58, was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Oder Jesaja 61,4 geht auch nochmal in diese Richtung. Ja, ihr werdet die zerstörten Städte wieder aufbauen, die über Generationen in Trümmern lagen. Das ist diese Segensspur. Ja? Und wenn es heißt, Dornbüsche zu zypressen, Brennnesseln zu myrten, dann ist es sozusagen das Volk Gottes, das Zeit, Geld, Kraft seinem Gott zur Verfügung stellt und Gott segnet das. Glaube macht sich, vielleicht auch das gesagt, sich das Geld zunutze, um zur Ehre Gottes zu bauen. So wie Jesaja das sagt. Der Glaube, um es noch pointierter zu sagen, wirkt sich auch in Steinen aus. Und Jesus traut dann auch wieder den Steinen zu. Wenn meine Jünger schweigen, sagt er mal in Lukas 19, wenn meine Jünger schweigen würden, dann würden die Steine von mir Zeugnis ablegen. Ich fasse noch mal zusammen, 7 Schritte des Glaubens. Haben wir ja auch noch mal. Wie gesagt, das sind nicht die Schritte, die 7 Schritte, aber sind 7 Schritte, die wir bei Jesaja finden. Erstens, komm und sieh, das ist die Einladung, die am Anfang steht. Zweitens, kostenlos, das ist die Vaterliebe Gottes gemeint. Kehr um, ohne Bekehrung geht's nicht. Der Knackpunkt, Jesus, das Erbarmen und die Güte Gottes wird an ihm wie an keinem anderen sichtbar. Kaum zu glauben, das ist ein erster Schritt im Glauben zu leben, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen, im eigenen und im Leben der anderen. Die kraftvollen Worte, die Bibel, mit der Bibel leben, auch mit dem Leben, was der Geist Gottes uns schenkt. Und keine Kratz-, sondern Segensspuren zu hinterlassen, da dient auch das Geld dazu, was uns Gott anvertraut. Gott lädt ein, Jesus lädt ein, auch an diesem Morgen, in diesem Gottesdienst, es mit Jesus zu wagen. Und das Lied, was wir singen, heißt ganz schlicht und einfach: Komm zu Jesus.